Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 23. Juli 2013 ist Caro. Und in der nächsten halben Stunde haben wir zwei Beiträge. Einer trägt den Titel »Kein Frieden in Sicht in der Demokratischen Republik Kongo«. Und im zweiten Beitrag geht es um Nazi-Strukturen in Europa, die europaweit gegen die EU agieren. Zwischen den Beiträgen hören wir GEMA-freie Musik von Conny, doch zunächst hören wir wie immer die Focus Europa Nachrichten vom heutigen Dienstag.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Internationale Künstlerinnen fordern, dass die Musikerinnen von Pussy Riot freigelassen werden. In einem offenen Brief sprechen sie von einem, Zitat, schockierend unfairen Verfahren. Die russischen Behörden sollten die Urteilssprüche überprüfen, damit Maria Aljochina und Nadezhda Tolikonikova aus der Haft entlassen werden. Sie wurden vor einem Jahr zu 2 Jahren Straflager verurteilt. Die Künstlerinnen folgten einem Aufruf von Amnesty International, sich für die Freilassung einzusetzen. Laut Amnesty hätten viele Musikerinnen gesagt, Zitat, wenn man keinen Protestsong singen kann, ohne Angst vor einer Haftstrafe haben zu müssen, dann läuft etwas ernsthaft falsch. Zitat Ende. Morgen bzw. am Freitag beginnen die Anhörungen über die vorzeitige Haftentlassung der Bandmitglieder.
Der Rat der EU-Außenminister hat die ägyptische Führung aufgerufen, alle politischen Gefangenen freizulassen. Das betrifft besonders den gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi, der an einem unbekannten Ort und ohne formelle Anklage festgehalten wird. Die EU-Außenminister zeigten sich, Zitat, tief besorgt über die Situation in Ägypten und forderten baldige Neuwahlen. In Kairo bekämpften sich unterdessen Gegner und Anhänger des gestürzten Präsidenten mit Steinwürfen und Schrotgewehren. Dabei wurden mindestens 6 Menschen getötet. Auch heute Morgen sind in Kairo laut Medienberichten 33 Menschen verletzt worden.
Islamistische Kämpfer haben im Irak hunderte Gefangene befreit. Bei den koordinierten Angriffen auf Hochsicherheitsgefängnisse wurden mindestens 36 Menschen getötet. Ebenfalls angegriffen wurde das berüchtigte Gefängnis Abu Ghraib, das durch Misshandlungen von Häftlingen durch US-Soldaten bekannt wurde. Die Zahl der freigekämpften Gefangenen wird auf 500 bis 1000 Personen geschätzt, darunter 4 Top-Häftlinge der irakischen Al-Qaida. Die irakischen Sicherheitsbehörden hatten den Erfolg der Aktion zunächst geleugnet. Das Ausmaß der Befreiungsaktion war jedoch durch einen Parlamentarier publik gemacht worden.
Die französische rechtsextreme Partei Front National steht im Verdacht, EU-Gelder zu missbrauchen. Recherchen der linken Internetzeitung Mediapart weisen nach, dass der Lebensgefährte der Parteichefin Marine Le Pen, Louis Alliot, 5.000 Euro im Monat für seine Arbeit als ihr Mitarbeiter im Europaparlament erhält. Diese fürstliche Vergütung einer 17,5-Stunden-Stelle weist laut Mediapart auf eine unangemessene Verwendung von Mitteln des EU-Parlaments hin. Die übliche Vergütung von Bürokräften des Europäischen Parlaments beträgt zwischen 1.500 und 4.000 Euro auf Vollzeitbasis. Obwohl das EU-Parlament die Einstellung von Verwandten durch Abgeordnete verbietet, stellte es die Ermittlungen ein, da Alliot und Le Pen nicht verheiratet sind. Der Front National hat eine Anzeige wegen übler Nachrede angekündigt. RDL-Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt sieht den Front National durch die Enthüllung auch tatsächlich beschädigt.
Es gibt mehrere Enthüllungen, die dem Front National in der Hinsicht schaden. Die jetzige bezüglich des sehr günstigen, um es gelinde auszudrücken, Arbeitsvertrags für Louis Alliot ist die eine. Die andere Enthüllung war die im Monat Mai, dass das berüchtigte Steuerhinterziehung dienende Konto, das Ex-Finanzminister Jérôme Cahuzac in der Schweiz hatte, durch einen Berater Marine Le Pen, der auch Steueranwalt ist, eröffnet worden ist. Die Gesamtheit dieser Enthüllung ist tatsächlich diesem selbstgebastelten Image der Antikorruptionspartei nicht sonderlich zuträglich.
Ein Athener Gericht hat gestern 3 Bankmanagerinnen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Geschäftsführer, der Sicherheitsbeauftragte und eine Filialleiterin der Marfin-Bank werden für den Tod von 3 Angestellten während einer Generalstreiksdemonstration im Mai 2010 verantwortlich gemacht. Während der Proteste waren Brandsätze in die offene Filiale geflogen. 3 Bankangestellte, darunter eine schwangere Frau, starben an Rauchvergiftung. Die Angeklagten hätten ihre Mitarbeiterinnen trotz der angekündigten Proteste nicht aus der Bank gelassen, wo sie laut Staatsanwaltschaft, Zitat, wie die Ratten in der Falle saßen. Die Verurteilten legten umgehend Berufung ein.
Ein türkisches Gericht hat den Baustopp für den Istanbuler Gezi-Park aufgehoben. Die Auseinandersetzungen um das umstrittene Bauprojekt der Regierung hatten im Juni landesweite Proteste ausgelöst. Das Regionalverwaltungsgericht in Istanbul entsprach mit der Entscheidung dem Einspruch der Regierung gegen den Baustopp. Ein Anwalt der Projektgegnerinnen wies jedoch darauf hin, dass das Planungsverfahren vor einem anderen Gericht für nichtig erklärt worden sei. Am vergangenen Wochenende hatte es weitere Proteste gegeben. Die Polizei hatte den Park abgeriegelt und die Demonstrierenden mit Wasserwerfern und Tränengas attackiert.
Hunderte demonstrierten in Brasilien gegen die hohen Kosten des Papstbesuchs. 40 Millionen Euro kostet der Besuch die brasilianischen Steuerzahlerinnen. Außerdem wurde gegen Polizeigewalt und gegen den Gouverneur protestiert. Aufgerufen hatten dazu soziale Bewegungen, LGBT-Gruppen und der brasilianische Ableger von Anonymous. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse gegen die Demonstrierenden ein. Bereits im Juni protestierten besonders junge Menschen gegen die Verschwendung von Steuergeldern, zum Beispiel für die Fußball-WM oder die Olympischen Spiele.
Das war Musik von Conny und wir kommen zum nächsten Beitrag von Mathieu. Der EU-Ministerrat hat am gestrigen Montag über Außenpolitik getagt, darunter über die Sitzung in der afrikanischen Region der Großen Seen. Dort, insbesondere in den Kivu-Provinzen im Kongo, haben sich in den letzten Wochen die Auseinandersetzungen zwischen Armee und Rebellen verschärft. Und Mathieu hat Golden Mosabiko zu diesem Thema interviewt. Und zunächst fasst Mathieu die komplexe Situation zusammen, die im Ostkongo seit über 10 Jahren herrscht.
Kein Frieden in Sicht in der Demokratischen Republik Kongo. Der Konflikt zwischen bewaffneten Gruppen und der kongolesischen Armee im Osten der Demokratischen Republik Kongo dauert mit wenigen Unterbrechungen und wechselnden Rebellengruppen seit 1996 an und führt zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen gegen die lokale Bevölkerung. Schätzungen zufolge hat dieser Konflikt mehrere Millionen Tote verursacht, hauptsächlich in der Zivilbevölkerung, und wäre somit der tödlichste Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Millionen Menschen sind wegen dieses Konfliktes geflohen und leben teilweise abhängig von humanitärer Hilfe in Flüchtlingslagern. Laut den Vereinten Nationen werden die Rebellengruppen von den angrenzenden Staaten Ruanda und Uganda unterstützt, was die Regierungen dieser Länder allerdings bestreiten. Mehrmals liefen Verhandlungen zwischen der kongolesischen Regierung und den Rebellengruppen, wodurch in der Regel aber neue Rebellengruppen anstelle der alten entstanden. So wurde die M23 Anfang 2012 als Abspaltung einer früheren Rebellengruppe gegründet, die nach Verhandlungen mit der kongolesischen Regierung in der Armee integriert werden sollte. Die M23 gab sich damals nicht zufrieden mit den Verhandlungen, griff zu den Waffen und übernahm im selben Jahr zwischenzeitlich die Kontrolle über die Großstadt Goma. Seit Februar 2013 laufen neue Verhandlungen zwischen den Rebellen des M23 und der kongolesischen Regierung. Doch diese stocken und in den letzten Wochen ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Armee und Rebellen gekommen. Die Vereinten Nationen haben 1999 eine Friedensmission aufgestellt, zunächst unter dem Namen MONUC, 2010 in MONUSCO umbenannt. Mit über 20.000 Soldaten, Polizisten, Experten und Zivilpersonal aus rund 60 Ländern handelt es sich weltweit um die größte UN-Friedensmission. EU-Mitgliedstaaten sind auch vertreten, wenngleich sie mit rund 100 Polizisten, Experten und Militärs nur einen Bruchteil dieser Mission darstellen. Deutschland hat weder Soldaten noch Polizisten vor Ort entsandt. Von diesem Monat an leitet aber der deutsche Diplomat Martin Kobler die MONUSCO, der bis dahin Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen im Irak war. Trotz über 10 Jahren Einsatz scheitert die Friedensmission daran, den Konflikt im Osten Kongos zu beenden. Angesichts des Vorstoßes der Rebellengruppe und vor allem der M23 und der Ohnmacht der UN-Friedensmission erweiterte der UN-Sicherheitsrat im März dieses Jahres das Mandat der MONUSCO. Eine zusätzliche Brigade von 3000 Soldaten aus Malawi, Südafrika und Tansania trifft allmählich im östlichen Kongo ein, mit dem Mandat, bewaffnete Gruppen zu verfolgen und gegebenenfalls auf sie zu schießen. So hat die MONUSCO letzte Woche angekündigt, sie sei bereit, auf Kämpfer der Rebellengruppe M23 zu schießen, wenn diese sich erneut der Stadt Goma näherten. Durch dieses Mandat erhoffen sich die Vereinten Nationen die Vertreibung der Milizen und die Wiederherstellung der Sicherheit für die Bevölkerung in den Kivu-Provinzen. Doch Golden Misabiko, kongolesischer Menschenrechtler, sieht diese Brigade mit Misstrauen.
Wir waren die ersten Beobachter der Situation in Kongo seit 1996 mit dem Vormarsch der Rebellion, die von Museveni in Uganda und Kagame in Ruanda unterstützt wurde. Wir hatten gesehen, dass die Situation in jeder Hinsicht katastrophal war, in politischer, wirtschaftlicher, humanitärer und sozialer Hinsicht. Wir hatten Warnrufe ausgestoßen und gesagt, dass die Leute, die sich näherten, Krieg führen. Es hat noch nie einen friedlichen Krieg gegeben. Wenn die Leute mit Waffen kommen, das heißt, sie kommen und töten. Das haben wir immer gesagt. Wir haben es betont. Erst später begannen die Vereinten Nationen zu verstehen, dass die Situation katastrophal war. Natürlich erfolgte es durch die Erklärung von internationalen Organisationen, wie das Rote Kreuz in Kisangani. Dann wurde die erste Resolution vom Sicherheitsrat verabschiedet, um eine Beobachtungsmission im Kongo aufzustellen. Es war zaghaft und letztendlich hat es sich in einer sehr gewichtigen Mission gewandelt, die MONUC genannt wurde. Es kam in Frage, MONUC nach Ende ihres Mandats zu beenden. Aber wir haben gesehen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für die Beobachter der Vereinten Nationen war, Kongo zu verlassen. Wir haben also weltweit und bei den Vereinten Nationen eine Kampagne geführt und gesagt, dass die Mission im Kongo aufrechterhalten werden sollte. Während Ruanda, Uganda und selbst die kongolesische Regierung nicht wollten, dass die MONUC im Kongo bestehen bleibt. Wir von der Zivilgesellschaft wurden gehört und die Vereinten Nationen haben das Mandat erneuert. Doch dieses Mal war es nicht mehr für den Frieden und so weiter. Es hieß, dass es dieses Mal um die Stabilisierung der Institutionen im Kongo geht. Was auf dasselbe herauskam, den Frieden. MONUC wurde zum MONUSCO. Auch MONUSCO muss beendet werden, nach 2 Jahren, glaube ich. Die Ereignisse in Nord- und Südkivu mit der Aggression durch Elementen, die von Ruanda und Uganda unterstützt wurden, haben eine unerträgliche Situation herbeigebracht. Da kam in der internationalen Gemeinschaft eine neue Idee heraus. Nämlich, dass man der MONUSCO die Macht oder das Mandat geben sollte, all diese bewaffneten Gruppen zu verfolgen, die die Frauen und Kinder demütigen. Doch da die MONUSCO dieses Mandat nicht hatte, musste eine Streitmacht gebildet werden. Diese Streitmacht wurde im Februar oder März mit der Resolution 2098 geschaffen. Im Prinzip ist das Mandat tatsächlich lobenswert. Aber in der Praxis müsste man anders vorgehen. Man sollte dieser Mission, dieser Brigade eine viel vernünftigere und durchdachteres Mandat geben als ein politisches Mandat. Wenn wir fürchten, dass diese Brigade von den afrikanischen Kräften vereinnahmt wird, die in den Geschehnissen im Kongo verwickelt sind. Aus meiner Sicht dürften zu dieser Streitkraft keine Soldaten aus angrenzenden Ländern wie Tansania gehören. Denn Tansania kennt die Geschichte von all dem, was in Nord- und Südkivu passiert ist. Während dieser Zeit hat Tansania nichts unternommen. Tansania ist kein Feind von Uganda und kein Feind von Ruanda. Dasselbe gilt für Südafrika. Es ist ein schlimmer Fehler. Sprechen wir Klartext. Die Waffen, die von Uganda benutzt werden, kommen zum größten Teil aus Südafrika. Wie soll sich Südafrika vor Ort dafür einsetzen, Uganda zu verjagen oder zu schlagen, dass dieselben Waffen benutzt? Dasselbe gilt für Uganda. Südafrika kann Uganda niemals hinderlich sein, nein. Nordkongo enthält viel Gold, das Anglo-American und Ashanti brauchen. Um an Nordkongo zu gelangen, benutzen diese Firmen Kampala in Uganda als Durchfuhrbasis. Wie kann sich Südafrika mit Waffengewalt einsetzen? Dieser Eingriff war eine gute Idee, aber die Auswahl der Akteure, es ist ein schlimmer Fehler, diese Länder einzusetzen, Tansania, Südafrika, vielleicht Malawi, aber die anderen sind in dieser Sache verwickelt. Und es besteht die Gefahr, dass wir kein gutes Ergebnis sehen werden.
Im Interview für Radio Dreieckland erwähnte Golden Misabeko die Bergbaugesellschaften Ashanti und Anglo-American, die in der Region tätig sind. Tatsächlich ist die Region besonders reich an natürlichen Ressourcen, darunter Diamanten. Die bewaffneten Gruppen sowie Ruanda, Uganda und die Demokratische Republik Kongo streiten um die Kontrolle und um den Handel dieser Gesteine, wodurch sie sich Waffen kaufen können. Auch dadurch zieht sich dieser Konflikt in die Länge. Das erweiterte Mandat der MONUSCO richtet sich gegen bewaffnete Rebellengruppen. Somit stellt sich die MONUSCO gewissermaßen als Kriegspartei zur Seite der kongolesischen Armee. Doch sind Rebellengruppen in diesem Konflikt längst nicht das einzige Problem. Sie sind nicht allein verantwortlich für die massiven Menschenrechtsverletzungen, wie es Golden Misabeko erklärt.
Die kongolesischen Streitkräfte sind genauso übel wie die bewaffneten Rebellen. Das M23 ist fast dasselbe wie die kongolesische Armee. Die Generäle in Kinshasa sind die Kollegen der Generäle des M23. Kagames Männer, also das M23, sind dieselben Personen wie die von Kinshasa, mit demselben Verhalten, dieselbe Sittenlosigkeit. Was die Militärdisziplin angeht, dasselbe. Also auf die Frauen anlegen, die Frauen vergewaltigen. Das Regime des M23 und das Regime in Kinshasa sind dieselben Regime. Regime mit der Kultur des juckenden Abzugfingers. Also töten, 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 töten. Es ist dasselbe.
Soweit Golden Misabeko, Menschenrechtler aus der Demokratischen Republik Kongo, zur Friedensmission der Vereinten Nationen im Kongo, dessen Mandat seit Anfang des Jahres nun auch Offensiven gegen bewaffnete Gruppen im Ostkongo zulässt. Die Europäische Kommission hat am letzten Freitag entschieden, die humanitäre Hilfe an die Demokratische Republik Kongo um 10 Millionen auf über 70 Millionen Euro aufzustocken. Somit würde sie zum ersten Geldgeber für humanitäre Hilfe im Kongo. Grund für diese Aufstockung sei die Verschärfung des Konflikts in den letzten Wochen in den Kivu-Provinzen. Diese Hilfsgelder werden an humanitären Partner vor Ort übermittelt, darunter NGOs und Agenturen der Vereinten Nationen.
Übers Land. Und auch wenn das vorbei ist, nehme ich trotzdem deine Hand. Zeiten kommen und Zeit vergeht, da kommt's wohl nicht drauf an. Wichtig ist, ich stehe hier und bleibe Peter Pan. Mama's mal, weil ich das jetzt brauch. Sieh mal hinter dich und dann seh ich's auch. Und da liegt die Zeit so wie aufgemalt. Und ein Fenster bricht und ne Menge Halt und Unsicherheit. Die kam nie ganz raus, wenn ich ehrlich bin, halt ich dich nicht aus. Call. guckst mich dann unter Tränen an und ich freu mich dran, weil du fühlen kannst. Und das tut so weh, wenn ich in der S-Bahn steh und in all die leeren Augen seh. Das Glas noch einmal ein, wird's nicht immer nur so sein. Stück Schlaraffenland für dich, Stück Schlaraffenland für mich. Komm, wir teilen uns den letzten Rest und drücken uns noch beide fest. Wir haben geteilt den Tag, die Nacht, haben unsere Sorgen weggelacht. Diese Nacht noch einmal hier und trink ein Gläschen noch mit mir. Der Mond steht lang schon überm Dach. Ein Auge weint, ein Auge lacht. Die Zeit ist kurz, die Zeit ist lang. Kommt auf ein selber viel drauf an. Auf einer Mezzodialee oder bloß nach Kohle strebt auf unser Leben. Hebt das Glas auf unsere Liebe und den Spaß, der einem oft genug vergeht, weil jeder Wind so eisig weht.
Und nun kommen wir zu unserem letzten Beitrag für heute. Bei der Europawahl im nächsten Jahr wollen sich rechte Parteien aus verschiedenen Ländern ins Parlament wählen lassen. Gemeinsam ist ihnen die Ablehnung der EU sowie die Hetze gegen Sinti und Roma. RDL hat mit Andreas Speit darüber gesprochen. Er ist Autor der Taz und Verfasser des Buches Europas radikale Rechte – Bewegungen und Parteien auf Straße und in Parlamenten. Vergangenen Sonntag hielt Andreas Speit einen Vortrag zu europäischen Nazi-Strukturen in der Freiburger KTS. Du hast das Buch geschrieben, Europas radikale Rechte, Bewegungen und Parteien auf Straßen und in Parlamenten. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass du den Überblick über Europas radikale Rechte im Gesamten halten kannst?
Ich habe das Buch mit einem Kollegen, Martin Langebach, geschrieben und wir haben zwei Wege beschritten. Der erste Weg ist gewesen, dass wir natürlich die Literatur gesichtet haben, die es zu dem Themenfeld gab. Und der zweite Weg ist dann gewesen, dass wir eben vor Ort recherchiert haben. Und vor Ort recherchiert heißt, dass wir eben auch in den Regionen genau geschaut haben, wie sind die Parteien dort aufgestellt, welche Aktionen machen die Bewegungen, wie werden dort Konzerte ausgerichtet. Und parallel dazu haben wir dann immer das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Ländern gesucht. Nämlich genau aus dem Grund, sozusagen nicht in eine Falle hineinzulaufen, dass man das, was man als erstes sieht, dann annimmt, das sei auch das Wichtigste in dem Land.
Also es ist machbar, alle Bewegungen oder Parteien, also es sind ja auch nochmal zwei verschiedene Felder, in ganz Europa so darüber sich einen Überblick zu verschaffen.
Ja, das ist der Anspruch gewesen und ich glaube, den haben wir auch ganz gut hinbekommen. Aber wie ich eben gerade betont habe, weil wir das kombiniert haben, also eben mit dem Hinreisen und dort eben genau auch das Gespräch zu suchen und eben auch gleichzeitig die Szene sich genau anzuschauen.
Ja, weil da hatte ich mal mit Katharina König gesprochen und da hat sie eben gemeint, es wäre relativ schwierig gewesen, dass man das überhaupt im Blick behalten kann, die europäische Vernetzung der Rechten. Und also dazu wollte ich auch noch was fragen, und zwar, warum die denn überhaupt vernetzt sind, die radikalen Rechten in Europa?
Die radikale Rechte in Europa ist wesentlich vernetzter, als man im ersten Moment so glauben mag. Es gibt schon längst zwei europäische rechtsextreme Parteien, wo die verschiedensten Organisationen und Gruppen aus unterschiedlichen Ländern schon zusammenarbeiten, im Übrigen auch schon richtig Geld aus dem Europäischen Parlament herausziehen. Und der Hintergrund ist natürlich, dass sie erkannt haben, dass sie europaweit agieren müssen, um gegen die EU, wie sie das selber sagen, agieren zu können. Und hier ist auch wirklich festzustellen, dass das der zentrale Punkt ist. Die haben viele Differenzen, ob die Partei aus Griechenland kommt oder aus Deutschland kommt, aber in der Ablehnung gegen die EU, gegen den Euro sind sie sehr, sehr einig. Und wir erleben eben auch, dass da dann eben auch zusammengearbeitet werden kann und die Differenzen, zum Beispiel Grenzstreitereien, wie Europa denn wirklich aufgeteilt werden sollte, da haben sie dann sozusagen es geschafft, das zu überwinden.
Was weißt du denn von Bestrebungen von rechtspopulistischen Parteien, sich für die Europawahl im nächsten Jahr zu vernetzen?
Wir haben gerade aktuell erleben dürfen, dass Geert Wilders dort ein neues Projekt startet. Das würde bedeuten, dass es dann eben eine dritte europaweite Partei geben würde. Wie gesagt, zwei bestehen schon. Und hier werden gerade Gespräche gesucht. Der Hintergrund ist natürlich auch ganz offensichtlich, weil natürlich alle wissen, mit dem Einzug ins Europaparlament besteht eben die Möglichkeit, viel Geld abzugreifen und eben auch das Forum politisch zu nutzen.
Welche zwei meinst du denn mit den europaweiten?
Ja, längst schon agiert die Europäische Allianz für Freiheit europaweit. Und dazu kommt eben noch die Europäische Allianz Nationale Bewegungen. Da merkt man im Übrigen auch schon in der Sprache, dass man auch versucht, dort eine Deutungshoheit zu bekommen. Man redet von Freiheit und Befreiung, was natürlich in der rechtsextremen Szene auch üblich ist, um die Begriffe neu zu besetzen und positiv zu erscheinen und eben nicht so rückwärtsgewandt sich darzustellen.
Und warum soll da jetzt so eine dritte Kraft noch daneben erscheinen? Also was ist da neu daran?
Das ist, glaube ich, eine Widerspiegelung, dass eben die Parteien sich eben nicht ganz so einig sind und dann eben genauer geschaut wird, mit welchen Bündnispartnern man sich besser aufstellen könnte, um höhere Wählergunst zu bekommen. Wir wissen natürlich auch beispielsweise, dass im Europäischen Parlament die knapp über 30 rechtsextremen und rechtspopulistischen Abgeordneten sich alle auch nicht immer ganz grün sind. Und das spiegelt sich dann bei solchen Projekten auch wieder, dass eben verschiedene Personen verschiedene Verbindungen haben und daraus versuchen dann eben Parteien oder Netzwerke zu entwickeln.
Also bei diesen Parteien ist es, finde ich, noch vielleicht gut vorstellbar, dass die sich vernetzen. Aber wie schaut es denn aus mit den Bewegungen, also mit den rechten Bewegungen und Subkulturen, wenn die sich vernetzen, weil die ja eh schon häufig im Verborgenen agieren? Wie läuft da die Vernetzung europaweit ab?
Ich würde sogar fast sagen, dass in dem subkulturellen Bereich, wenn man sich die Musikszene anschaut, man sogar behaupten kann, dass es dort noch viel besser läuft als auf der parlamentarischen Ebene zwischen den jeweiligen Parteien. Wir wissen, dass seit Jahrzehnten Rechtsextremisten internationale CDs herstellen. Das war schon bei der mittlerweile verbotenen Band Lanza so. Da wird die Aufnahme beispielsweise in den USA gemacht, dann wird es in Tschechien gepresst und über den kleinen Grenzverkehr in Dänemark sind die CDs dann eingeschleust worden. Das ist eigentlich wirklich schon eine sehr lange bestehende Vernetzung. Und das geht auch so weit, dass wir ja auch erleben können, dass länderübergreifend Konzerte vorbereitet werden. Sogar so weit, dass wenn in Deutschland Konzerte nicht zugelassen werden, dass sie dann in den Niederlanden stattfinden können, wie wir es gerade bei der Kategorie C erleben durften.
Sind da Polizei oder ja Leute, die sich darum kümmern, dann darauf vorbereitet, dass es diese Vernetzung gibt? Oder ist es dann so ein Schnippchen, das die Rechten schlagen können, indem sie sich vernetzen?
In den letzten Jahren konnten wir schon erleben, dass die Ermittlungsbehörden und Verfolgungsorgane da nicht so schnell gewesen sind. Dass es eher so gewesen ist, dass die zivilgesellschaftlichen Institutionen und Gruppen dort wesentlich agiler waren und auch viel, viel schneller dann darauf hingewiesen haben, dass das Konzert dann beispielsweise auf der französischen Seite im Elsass stattgefunden hat und nicht auf der deutschen Seite. Da erleben wir eigentlich eher, dass dort sehr geschickt die radikale Rechte im Musikbereich da leider sehr gut mit umgehen kann und über die Landesgrenzen hinweg dann ihre Politik und ihre Konzerte gestaltet.
Kommen wir nochmal zum Europaparlament zurück. Was ist denn da das gemeinsame Programm der Rechtspopulisten?
Das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber wir können in den letzten Jahren erleben, dass es ganz zentrale Elemente gibt, die alle radikalen rechten Parteien im Europäischen Parlament immer wieder betont. Das ist eben das große Nein zur Europäischen Union und das ist die anhaltende Hetze gegen Sinti und Roma, was jetzt zur Folge hat, dass im Europäischen Parlament beispielsweise auch die anderen Parteien sehr genötigt sind, dort zu intervenieren, weil die Formulierungen immer rassistischer, immer biologistischer geworden sind. Das haben auch mittlerweile die anderen Parteien sehr wahrgenommen, dass dort wirklich eine Aggressivität und eine Radikalität gerade gegen Sinti und Roma quer durch alle radikal rechten Parteien im Parlament getragen wird.
Gibt es da schon Menschen, die dagegen was unternehmen? Also wurde dieses Problem jetzt, also natürlich von dir erkannt, aber auch von anderen Menschen, dass sich da eine Gegenbewegung gebildet hat schon?
Im Parlament, so haben es uns die Grünen erzählt, ist das recht schwierig, weil natürlich dieses Europäische Parlament sehr groß ist. Und das hat eben auch zur Folge, dass manches Mal die Abgeordneten gar nicht so genau wissen, welche Position beispielsweise jemand neben ihnen vertritt, mit dem sie eventuell gerade mal in der Kantine stehen oder einen Kaffee trinken. Darum haben die Grünen beispielsweise eine sehr spannende Aktion gemacht. Sie haben im Europäischen Parlament einfach mal Plakate aufgehängt mit den Gesichtern und Namen und Zitaten der jeweiligen radikal rechten Abgeordneten, damit die bekannter geworden sind. Das hat das Europäische Parlament nicht so ganz gerne gesehen. Das wurde aus formalen Gründen sozusagen dann schnell beendet. Aber das war im Parlament so eine Aktion, um so ein Zeichen zu setzen. Und was man auch erlebt, dass in Redebeiträgen versucht wird, dann auch so kurz sie sind, auf die radikal rechten Inhalte der Parteien, der Abgeordneten dann immer einzugehen und dann darauf hinzuweisen, dass vielleicht man diesen Punkt interessant findet, aber wenn man den Gesamtkontext sieht, dass dort eben verschiedene rechte Ressentiments dann sind.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.